Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts, das Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Heute zu Gast ist bei mir Christian Schlesiger, Ressortleiter Unternehmen bei der Wirtschaftswoche. Hallo Christian.
Ja, hallo Beat.
Ja, wir wollen uns heute über den Einzelhandel im Non-Food-Bereich unterhalten. Den hat ja die Corona-Krise neben der Gastronomie und den Hotels besonders hart getroffen. Allein im April brachen die Umsätze um historische 14% ein. In einzelnen Bereichen wie Mode ist es aber noch viel dramatischer nach unten gegangen. Christian, du hast mit jemandem gesprochen, der es wissen muss, wie schlimm die Lage ist.
Ja, ich habe gesprochen mit John Kloppenburg. Er ist Mitglied der Unternehmensleitung bei Peek & Kloppenburg und wie der Name schon sagt, ein Nachfahre der Gründer. Und Peek & Kloppenburg oder P&C gehört zu den größten Modehausbetreibern in Deutschland mit weit über 60 Filialen. Und die wurden natürlich extrem getroffen durch die Corona-Krise, mussten die Verkaufsfläche ja teilweise komplett dicht machen. Und wie stark dann die Effekte waren auf den Umsatz, das hören wir uns jetzt mal an.
Ja, die Bilanz der Corona-Wochen ist, glaube ich, für alle Einzelhändler ähnlich. Sie haben es genau richtig gesagt. Wir mussten alle unsere Geschäfte in Deutschland schließen und auch am Ende dieser Zeit durften wir nur 800 Quadratmeter pro Haus eröffnen. Also sprich, in den ganz großen Häusern waren das 5% der Verkaufsfläche. Und logischerweise gleicht das einer noch nie dagewesenen Katastrophe, jedenfalls in meiner Lebenszeit. Ich glaube, meine Großeltern haben sicherlich auch ähnlich schwierige Phasen durchmachen müssen. Und ich glaube, es ist nicht das übliche Einzelhandelsgejammere, dass wir ganz, ganz schwere Zeiten erleben, sondern es geht wirklich für viele Einzelhändler um die Existenz. Und insofern waren das wirklich auch sehr schwierige Wochen, die alles von uns und unseren Mitarbeitern fordern. Und wir freuen uns extrem, wieder für unsere Kunden da sein zu dürfen und wenigstens etwas tun zu können, um den Schaden jetzt so klein wie möglich zu halten und den Blick nach vorne zu richten in die Zukunft.
Stichwort Schaden, haben Sie mal ausgerechnet, wie hoch der Schaden für Ihr Unternehmen jetzt ist?
Naja, natürlich stellt man Beispielrechnungen an und die Annahmen, die man trifft, waren natürlich vielleicht in den ersten zwei Wochen dann besonders pessimistisch. Aber wir rechnen schon damit, dass wir einen dreistelligen Millionenverlust dieses Jahr erleiden werden, weil eben auch nicht damit zu rechnen ist, dass es direkt wieder das gleiche Nachfrageverhalten gibt wie vor dem Corona-Fall. Und so stellt es sich im Moment auch dar, auch wenn die schlechtesten Einschätzungen, die wir gemacht haben, sich bisher nicht bewahrheiten. Also der Super-GAU ist es vielleicht da nicht, aber es ist halt immer noch extrem schwierig, wenn Sie dann im ersten Öffnungsmonat nach der Corona-Krise nur die Hälfte des Umsatzes machen. Dann können Sie sich vorstellen, dass das natürlich immer noch ein Einschnitt ist, wie man den in normalen Zeiten einfach nicht erleidet.
Was wäre denn der Super-GAU gewesen?
Na, wir haben ehrlicherweise so mit -70% im ersten Monat gerechnet. Das hat sich jetzt eben ein bisschen besser dargestellt. Sicherlich auch ein bisschen eine Frage. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir die erste Einschätzung gemacht haben, ja auch noch nicht, ab welchem Tag überhaupt die Öffnung stattfinden würde. Und wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass wir eingeschränkt werden würden auf 800 Quadratmeter. Das war natürlich extrem schwierig. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie nur 5% der Fläche öffnen dürfen, dann können Sie eben auch nur, 5-10% Ihres Sortiments darstellen. Und da müssen Sie schon ganz schön raten, was Sie den Kunden dann auf der Fläche offerieren wollen und mit wie viel Personen Sie dann Ware besorgen aus dem Rest des Hauses, die Kunden eben nicht in die Hand nehmen können oder sich selbst aussuchen können. Das war schon logistisch auch eine ziemliche Herausforderung. Und ich glaube, man muss das fast als Erfolg bezeichnen, dass wenn man 5% der Fläche auf hat und dann macht man aber 12% des Vorjahresumsatzes, dann ist das eigentlich fast kein schlechtes Ergebnis. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem natürlich extrem unbefriedigend, sowohl für die Kunden wie auch für uns.
Jetzt stellt sich ja die Frage, wie es weitergeht. Kommt die zweite Pandemiewelle, fragen sich viele, oder wird es eher hier und da zu regionalen Ausbrüchen kommen? Davon hängt natürlich ab, wie das Hochfahren des Geschäfts läuft. Trotz Lockerung der Maßnahmen klagen viele Händler darüber, dass der Kundenansturm ausbleibt, die Innenstädte mitunter leer seien. Also ich kann das für Düsseldorf nicht bestätigen, da war wirklich Sturm und Drang in der City letztes Wochenende, aber das ist natürlich eine rein anekdotische Evidenz. Christian, wie sieht das John Kloppenburg?
Ja, von Sturm und Drang ist P&C noch weit entfernt. Die Umsätze liegen natürlich weit unter dem Vorjahr, aber die Frage ist auch, was hat P&C eigentlich erwartet? Und ich finde sehr, sehr interessant, was er dazu gesagt hat, denn es gibt da offenbar Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
Ja, es ist regional recht unterschiedlich, muss man sagen. Also hier im Rheinland sind offensichtlicherweise die Leute etwas entspannter und die Frequenz in den Läden ist teilweise auch nur noch so 30% unter der des Vorjahres. In anderen Regionen sind wir eher bei 50% und insbesondere natürlich Standorte, die extrem touristiklastig sind, wie die Innenstadt von Frankfurt oder in Wien in der Kärntnerstraße. Dort haben sie halt noch stärkere Frequenzverluste und die sind eben auch gar nicht aufzuholen. Was wir allerdings positiv bemerken, ist, dass die Menschen, die uns besuchen kommen, einen größeren Kaufwunsch haben, als das im Vorjahr der Fall war. Das heißt also, dass wir zumindest einen Teil des Frequenzverlustes auffangen können, dadurch, dass die Leute eher ein paar Teile mehr kaufen oder beziehungsweise ein höherer Prozentsatz von den Kunden, die uns besuchen kommen, denn auch kaufen.
Wenn Sie mal so in die nächsten 1, 2, 3 Monate, vielleicht auch so bis Ende des Jahres genau, also schauen, was erwarten Sie eigentlich, wie sich da das Kundenverhalten verändern wird?
Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, die sich jeder Einzelhändler und wahrscheinlich nicht nur Einzelhändler stellen. Welche Veränderungen sind so einschneidend, dass sie eben auch eigentlich bleiben werden? Also so wie es eben natürlich jetzt für Immobilienleute extrem interessant ist zu sehen, ob eben der Trend zur Heimarbeit anhält oder ob doch irgendwie dann wieder eine das wieder zurückkommt, weil die Leute doch irgendwie sagen, Mensch, also mein Heim ist jetzt aber auch nicht so angenehm, wenn die Kinder gleichzeitig zu Hause sind. Das ist eben die ganz große Frage. Ich habe eine Hoffnung, dass eben doch die Stadt als Treffpunkt der Menschen und als Standort der menschlichen Interaktion eben auch eine Renaissance erfahren wird. Da spielen wir im Einzelhandel sicherlich auch eine Rolle, genauso wie es eben die Gastronomie tut. Und ich glaube, da sind jetzt auch, ist die Politik gefragt, alles dafür zu tun, um die Städte eben wieder in den Mittelpunkt des Interesses der Menschen zu bringen. Weil ich meine, es gibt ja nun Innenstädte in Deutschland und auch anderswo, wo man eben auch das Resultat von gescheiterten Stadtentwicklungen sehen kann, die eben öde sind und trostlos. Und dann gibt es eben aber auch Beispiele für Städte, die eben wirklich ein Magnet sind. Und ich glaube, da ist viel Raum für Diskussion, mit welchen Maßnahmen man das eben hinbekommen kann. Ich persönlich, also das geht ja auch in die Richtung Umweltpolitik, wo ja auch in den letzten 2, 3 Jahren eine große Diskussion entstanden ist und viele Städte, zum Beispiel hier in Düsseldorf ja auch durch die Umweltspuren, eigentlich man das Gefühl hatte, dass die Stadt eher fast daran interessiert ist, den Verkehrsfluss in die Innenstadt zu erschweren oder, sagen wir mal, die Leute zu zwingen, eben auf die vermeintlich besseren Verkehrsmittel auszuweichen. Aber am Ende, glaube ich, muss man sich die Grundsatzfrage stellen. Wollen wir, dass die Leute an einer Stelle zusammenkommen? Und ich glaube, dafür sind ja die Städte nun eigentlich ausgerichtet und erdacht worden. Und diese Funktion haben sie sehr erfolgreich über hunderte von Jahren eben erfüllt. Deswegen hoffe ich eben sehr, und unsere Unternehmensstrategie ist natürlich eben auch darauf ausgerichtet, unsere Geschäfte möglichst an den besten Standorten in den Innenstädten zu haben. Und deswegen haben wir natürlich eben auch ein ganz persönliches Interesse daran, dass wir hoffen, dass eben gut gemachte Städte, die attraktiv sind, auch in Zukunft der Mittelpunkt des Lebens unserer Gesellschaft darstellen.
Ja, Sie haben ja in Köln zum Beispiel oder auch in Düsseldorf ja richtige gläserne Markenzeichen gesetzt in den Städten mit ihren Häusern. Befürchten Sie nicht da aber auch, dass durch Corona die Menschen, die Konsumenten verstärkt in den Online-Handel gedrängt werden und möglicherweise eben die Einkaufsmeile, so wie wir sie früher kennen, einfach nicht mehr der Anziehungspunkt ist wie früher?
Ja, ich gebe Ihnen recht, dass das natürlich eine mögliche Variante ist, die im Raum steht, dass die Leute eben langfristig weiterhin Angst haben vor der menschlichen Interaktion. Ich persönlich muss ganz ehrlich gesagt sagen, fände das sehr schade, jetzt nicht nur aus geschäftlicher Sicht, sondern weil ich glaube, dass es uns eben auch zu dem macht, was wir sind, die soziale Interaktion. Und man könnte ja genauso gut argumentieren, dass man eben eigentlich nicht mehr gerne mit Freunden ausgeht. Man kann ja auch zu Hause jeweils das Gleiche kochen und sich dann per Videokonferenz zum Abendessen treffen. Ich glaube allerdings, dass einem dann doch irgendwie ein bisschen was fehlt, wenn sich das durchsetzen sollte. Und so ist auch mein Empfinden, was den Onlinehandel angeht. Ich glaube, dass der Haupttreiber für ganz, ganz viele Entwicklungen der Megatrend Bequemlichkeit ist und dass die meisten Menschen natürlich gerne auch online einkaufen, weil es eben auch so bequem ist. Wenn sie also in der Lage sind, Pakete jederzeit annehmen zu können, weil sich das aus ihrer familiären Situation so ergibt, dann muss man schon sagen, dann kann es eben auch sein, dass einem das wirklich sehr vorteilhaft erscheint. Also ich persönlich finde es eben immer noch ein Nachteil, dass ich eben die Ware nicht vorher begutachten kann. Das ist relativ egal, wenn Sie ein T-Shirt mit einem netten Aufdruck kaufen, weil da geht es in erster Linie um das, was halt aufs T-Shirt gedruckt ist und nicht so sehr um die Ware, aus der das T-Shirt ist. Aber es gibt halt doch viele Bekleidungsstücke, wo, jetzt können Sie sagen, ich bin eben, sagen wir mal, so ein bisschen, schwieriger Kunde, weil ich so lange in der Branche bin, dass ich vielleicht eben auch immer ganz was Besonderes kaufen möchte. Eine besonders schöne Qualität und dementsprechend da vielleicht auch eben mehr Wert drauf lege und das begutachten möchte. Aber ich glaube, dass das ja eigentlich eine ganz positive Eigenschaft in allem ist, dass man Spaß dran hat, was Besonderes entweder zu kaufen oder auch eine besondere Erfahrung zu machen. Das ist ja genauso, wie wenn Sie essen gehen. Sie können genauso gut ihren Kalorienbedarf bei McDonald's befriedigen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch durchaus andere Möglichkeiten, Kalorien zu sich zu nehmen, die eben vielleicht ein bisschen besseren Geschmack bieten oder sagen wir, gesünderes Essen bieten oder was auch immer eben die Kriterien sind, die sie für das Besondere halten. Und genauso sehe ich es eben auch was die Städte angeht, dass eben da auch die Politik eben sich auch Gedanken darüber machen muss, was kann ich tun, damit die Stadt, die ich verwalte, eben was Besonderes ist und eben auch möglichst viele Menschen aus dem Umland davon überzeugt, dass es eben ein besonders schöner Tag sein könnte, wenn ich eben dort in die Stadt fahre. Wenn sie im umgekehrten Schluss natürlich, ich sag mal, für eine Stunde parken 6 Euro bezahlen müssen, und sowieso schwierig ist, überhaupt den Parkplatz zu finden und sie sowieso schon mal eine Dreiviertelstunde im Stau gestanden haben, bis sie in die Innenstadt kommen konnten, dann muss man sich natürlich auch auf Dauer nicht wundern, dass die Leute dann online kaufen. Aber ehrlich gesagt, aus Eigeninteresse bin ich immer der Meinung, dass auch jeder Bürgermeister vielleicht mal auf seine Steuereinnahmen gucken sollte, weil wenn die Leute dann bei dem Online-Anbieter aus Amerika oder sonst woher kaufen, dann wird da bestimmt keine Gewerbesteuer in der jeweiligen Stadt anfallen.
Nach einem wochenlangen Lockdown müssen die Lager ja übervoll sein, stelle ich mir vor. Die ganze Frühjahrskollektion lag wochenlang rum. Der Textilhandelsverband spricht von bis zu 300 Millionen unverkaufter Artikel. Da ist doch eigentlich eine ruinöse Rabattschlacht programmiert, oder?
Ich habe tatsächlich was gelernt, als ich mit John Kloppenburg über das Thema gesprochen habe, denn offenbar haben auch Klamotten eine Art Haltbarkeitsdatum und deswegen ist das eine besser und das andere schlechter verkaufbar. Und es wird sicherlich einen Preiskampf geben. Die Frage ist, wie stark er ausfallen wird. Und dazu hatte John Kloppenburg auch eine klare Meinung.
Ich glaube, man muss sich zumindest darauf einstellen, dass das eintreten könnte. Es gab natürlich viele Stimmen, die zumindest sagen wir mal Gedankenspiele angestellt haben, dass es doch möglich sein sollte, da ja auch die Auslieferung der nächsten Saison durch die Corona-Krise unterbrochen wurde. Das heißt, man muss wohl rechnen mit Lieferverzögerungen von 4 bis 8 Wochen. Und dann war natürlich bei vielen die erste Idee, ist ja prima, wir verlängern einfach die Sommersaison. Aber so einfach funktioniert das natürlich nicht. Also wenn Sie jetzt Sommerjacken nehmen als Thema, was eben sehr saisonal ist, und jetzt haben wir ja eigentlich ziemlich fantastisches Frühjahrswetter gehabt, also jedenfalls in dieser Ecke des Landes. Und also es wäre so oder so relativ wenig Markt gewesen für das Segment Sommerjacke. Dann war noch geschlossen. Und jetzt haben Sie also einen Berg von Ware da liegen, die einfach keiner mehr haben will. Und ehrlich gesagt, ich bin mir
was
auch nicht sicher,
damit?
Ob die irgendjemand... ja, also letztendlich bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, als eben zu überlegen, welche Lösungen sich dafür anbieten. Also wir versuchen natürlich mit unseren Markenpartnern Lösungen zu finden. Das ist dann in einem solchen Fall zum Beispiel deutlich einfacher, wenn Sie mit einer Marke zu tun haben, die nicht nur Jacken anbietet, sondern vielleicht auch T-Shirts eben relativ gut ist, dann lässt der eine oder andere sich schon mal darauf ein, dass man eben Jacken zurückschicken kann, wenn man dann nochmal T-Shirts für den Sommer ordert. Also da gibt's halt sehr viele verschiedene Verhandlungsmöglichkeiten. Aber es gibt natürlich eben auch Fälle, wo auch die Lieferanten am Ende ihrer Möglichkeiten sind. Und dann wenn wir die Ware verarbeiten müssen, dann bleibt es eben im Grunde genommen dabei. Wir haben im Grunde genommen den zweiten Reduzierungsschritt bei dieser Produktgruppe jetzt zum ersten gemacht und versuchen uns noch so gut es geht von der Ware zu trennen. Aber natürlich ist das in diesem Segment Freizeitjacke, was glücklicherweise nicht das stärkste ist, aber da wird dieses Jahr eben nur drauf gezahlt. Das ist, glaube ich, bei den allermeisten der Fall.
Wenn man jetzt mal ganz kundenfreundlich in Prozenten rechnen will, was erwarten Sie? Wie viel Prozent gehen da teilweise die Preise runter?
Naja, also wie gesagt, glaube ich, sehr unterschiedlich je nach Produktgruppe. Das ändert sich nicht. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie immer im Markt. Ja, das ist ja genauso, was ich, wenn Sie Milch im Supermarkt haben, ab dem Tag, wo eben das Datum abgelaufen ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum, dann können Sie die Milch eben nur noch verkaufen mit einem gehörigen Abschlag. Und so ist es eben bei uns genauso. Auch wenn das, sagen wir mal, nicht brancheninterne meistens nicht ganz so sehen, aber es ist doch recht erstaunlich, dass eben auch Bekleidung eben wirklich wie eine Art Haltbarkeitsdatum hat. Und wenn das überschritten ist, dann ist eben der Kunde oftmals nur noch bereit zu sagen, mindestens 30% Nachlass. Heute muss man eh sagen, dass der Markt eben, dass wir ein Überangebot hatten, auch schon vor Corona. Und im Grunde genommen, wenn Ware nicht auf dem Punkt ist, dann müssen Sie davon ausgehen, dass Sie, ja, ich sag mal, einfach die Hälfte vom Preis schon fast runternehmen müssen. Deswegen ist man eben auch gut beraten, das Angebot vielleicht auf ein Maß zu reduzieren, was eben auch der Nachfrage angemessen ist. In 2019 zum Beispiel haben wir eigentlich ein recht erfolgreiches Jahr gehabt und nicht, weil wir jetzt unheimlich Marktanteile versucht hätten zu erobern, sondern ganz im Gegenteil, weil wir einfach vorsichtiger an die Sache rangegangen sind und uns eben wirklich auch mal die Frage gestellt haben, aus der Sicht der Kunden, was wird wirklich noch nachgefragt? Und wir mussten einfach auch deutlich weniger reduzieren, weil wir eben in der Einschätzung der Nachfrage besser gelegen haben. Und das führte dann eben zu einem für uns auch mal wieder recht erfolgreichen Jahr.
Jetzt müssen wir natürlich noch ein ganz heikles Thema ansprechen. Was die einen als Fürsorge des Staates schätzen, ging manchen Unternehmen deutlich zu weit. Die Betriebsschließungen wirkten teilweise willkürlich, waren von Bundesland zu Bundesland, gar von Branche zu Branche verschieden. Irgendwo durften Möbelhändler öffnen, in einem anderen Bundesland durften sie das nicht. Ja, und jetzt ist natürlich der Unmut ist groß und die Bundesländer blocken aber komplett. Sie wehren sich gegen Entschädigungsansprüche der Unternehmer. Ein Anwalt hat bei einer Vivo-Recherche das schön zusammengefasst. Sie mauern wie Volkswagen im Dieselskandal. Und darum stapeln sich jetzt bei den Verwaltungs- und Verfassungsgerichten die entsprechenden Klagen gegen den Staat. Wie sieht das denn, John Kloppenburg?
Ja, so ein Betreiber von Modehäusern wie P&C ist ja in ganz Deutschland aktiv und hat dadurch auch einen ganz guten Überblick. Und tatsächlich war John Kloppenburg auch not amused über das Verhalten einiger Politiker. Also es ist schon so, dass er sagt, bestimmte Maßnahmen waren korrekt, aber warum hat man eigentlich Modehändler anders behandelt als Möbelhändler? Und was passiert jetzt vor allem, oder was sollte die Politik jetzt eigentlich machen, wenn es zu einer zweiten Welle kommt?
Ja, ich glaube, es ist durchaus angemessen, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen immer wieder im Auge zu behalten. Und gerade jetzt, wenn Sie von einer zweiten Welle sprechen, dann hat man ja jetzt auch eine gewisse Erfahrung gesammelt in der ersten Welle. Und deswegen würde ich hoffen, dass politische Maßnahmen, die bei einer zweiten Infektionswelle getroffen werden würden, eben in der Verhältnismäßigkeit angemessen sind. Natürlich verstehe ich absolut, dass die Politik ja in der Pflicht ist, eben auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen unbeschadet durch diese Krise kommen können. Dessen bin ich mir bewusst und dass natürlich auch Profitstreben da eben nur innerhalb dieser Grenzen stattfinden kann. Auf der anderen Seite muss man uns natürlich auch verstehen, weil wenn Sie dann hingehen und Sie machen Möbelhäuser auf, da könnte ich ja genauso gut argumentieren sozusagen, dass dort ja genauso eine Infektionsgefahr ist. Und wenn durch die Öffnung der Möbelhäuser jetzt sich mehr Leute anstecken, wurde ja sogar die Zeit, die wir gar nicht öffnen dürften, eher verlängert. Und ich sag mal, man muss schon irgendwie gucken, dass dieses Maßnahmenpaket, was man dann verabschiedet, irgendwie eben auch ausgewogen ist und nicht irgendwie, also da hatte man ja fast den Eindruck, als wenn, weiß ich nicht was, also irgendjemand einen Entscheidungsträger kennt und gesagt hat, du, also bei uns ist das aber kein Problem, weil wir ja da draußen auf dem Lande, da steckt sich ja keiner an. Also ehrlich, ich meine, wenn man bei IKEA dann die 100 Meter Schlangen gesehen hat, wo die Leute nah beieinander standen, da kann man ja nun auch nicht davon sprechen, dass, also da hat es bestimmt keine Infektion gegeben. Das ist ja Blödsinn. Ja. Und das meinte ich auch, sagen wir mal, mit dem Einwand sozusagen, dass mir nicht ganz klar ist, warum bei bestimmten Events wie Karneval, wo sich also zumindest hier im Rheinland kein Politiker trauen würde. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, zu den Zeiten, als der Karneval stattgefunden hat, wenn man jetzt ein bisschen über die Landesgrenzen hinausgeschaut hat, war einem, glaube ich, oder hätte einem klar sein müssen, dass das Feiern in engen Räumen mit vielen Menschen wahrscheinlich eine ganz gute Übertragungskette auslösen könnte. Nur hat sich natürlich hier keiner getraut, den Karnevalisten, also wirklich der Mitte der Gesellschaft hier im Rheinland, zu sagen, nee, tut mir leid, also dieses Jahr geht's nicht. Ja, macht man sich ja auch nicht gerade beliebt, das kann ich ja auch alles verstehen. Ja, nur deswegen meine ich, das kann ja schlecht sein, dass es sozusagen möglich ist, beim Karneval die Altstadt hier abzusperren, um zu verhindern, dass die Leute mit Glasflaschen da reingehen. Aber gleichzeitig sozusagen ist es nicht möglich, die Schatterstraße hier dicht zu machen oder sagen wir mal da an beiden Enden ein paar Polizisten hinzustellen, die eben sagen, es tut mir leid, jetzt wird's zu voll und jetzt müssen sie mal einen Moment warten sozusagen. Also so wie es ja von uns auch verlangt wird, auf unseren Flächen, dass wir das eben kontrollieren, dass eben nur eine bestimmte Anzahl Kunden pro Quadratmeter oder hier in Nordrhein-Westfalen 10 Quadratmeter pro Kunde. Und das machen wir natürlich auch nach wie vor, dass wir zählen, wie viele Menschen uns besuchen kommen, um eben sicherzustellen, dass für jeden Kunden eben mindestens 10 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen.
Übrigens, ich habe mal eine Verständnisfrage. Mir ist aufgefallen, Peek & Cloppenburg ist offenbar nicht gleich Peek & Cloppenburg. Da gibt es West und Nord. Ein bisschen so wie bei Aldi. Wie erklärt man das eigentlich den Kunden, Christian?
Tatsächlich gibt es zwei unterschiedliche Unternehmen. So wie bei Aldi gibt es bei P&C einen Äquator zwischen West und Nord. Es gibt eine Hamburger Zentrale und es gibt eine Düsseldorfer Zentrale. Das hat offenbar historische Gründe. Viele Kunden verstehen das nicht. John Kloppenburg sagt, das ist aber auch völlig egal.
Ja, gut, es ist eben einfach eine Folge der Historie. Peek & Cloppenburg wurde ja in Rotterdam 1869 gegründet und 1901 ist dann eben einer der Söhne mit einem Geschäftsführer nach Berlin geschickt worden, um dort einen Peek & Cloppenburg zu eröffnen. Und aus dieser Keimzelle Berlin ist dann eben Peek & Cloppenburg Düsseldorf entstanden, weil unser Haus in Berlin dummerweise auf der falschen Seite des Eisernen Vorhanges war und meine Großeltern dann im Grunde genommen, ich glaube Düsseldorf war das einzige Haus, wo wenigstens noch das Erdgeschoss gestanden hat nach dem Zweiten Weltkrieg und deswegen sind wir dann letztendlich hier in Düsseldorf gelandet. Und die Hamburger sind entstanden 1910, wo ich meine eben ein weiterer Sohn mit einem Geschäftsführer dann nach Hamburg geschickt wurde. Und man hat sich dann, als es möglich war zu expandieren, eben geeinigt, in welchen Landesteilen wer die Namensrechte für Peek & Cloppenburg hat. Und ja, mit der Zeit, ich glaube in den 80er Jahren, haben wir die holländische Firma aufgekauft und übernehmen können. Und so, dass es eben heute nur noch zwei unabhängige Peek & Cloppenburg Unternehmungen gibt. Die eine eben in Hamburg und die andere in Düsseldorf. Wo wer welche Namensrechte hat, ist etwas, ja, also wir haben ehrlich gesagt, die gibt es nach wie vor. Allerdings, ich glaube, da muss ich jetzt, das ist vielleicht auch manchmal ein etwas sensibles Thema. Wir haben früher sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Wir hatten auch die gleichen Eigenmarken. Allerdings, wie das manchmal so kommt, haben beide Unternehmen dann in Europa expandiert. Und das führte dazu, dass wir eben auch an einigen Standorten das erste Mal in direkter Konkurrenz aufgetreten sind. Also zum Beispiel in Wien im SCS-Einkaufszentrum gab es dann eben Peek & Cloppenburg, ein Geschäft, das zu uns gehörte. Und ein Geschäft von P&C Hamburg in Österreich und in Osteuropa treten die Hamburger mit dem Markennamen Van Graaf auf. Und ich sag mal, wenn man dann in direkter Konkurrenz steht, dann gibt es natürlich auch immer Dinge, die vielleicht dann etwas schwieriger partnerschaftlich zu regeln sind. Aber grundsätzlich haben wir immer noch ein vernünftiges Verhältnis miteinander. Und nur, dass eben beide Unternehmen ihren Weg am Markt suchen, sage ich jetzt mal.
Ja, das mit der Wiedervereinigung dauerte ja auch länger als gedacht und hat am Ende doch geklappt. Insofern besteht noch Hoffnung. Christian, vielen Dank für das interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, ciao, ciao.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie haben Sie den Podcast gerade gefunden? Fürchterlich langweilig oder total inspirierend? Was auch immer Ihre Meinung zu dem Wirtschaftswoche-Podcast ist und vor allem zum Chefgespräch, das interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Studie zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gern gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können.
Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de/podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.